Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Auftrag stand in der Weimarer Reichsverfassung, er steht im Grundgesetz, aber erst jetzt soll das Verfassungsgebot erfüllt werden. Die Rede ist von der Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen. Die Bundesländer zahlen mittlerweile mehr als 600 Millionen Euro pro Jahr an evangelische Landeskirchen und katholische Bistümer. Finanziert werden die Staatsleistungen aus allgemeinen Steuermitteln, also auch von Menschen, die nicht Kirchenmitglieder sind. Die Kirchen werden damit für Enteignungen aus der napoleonischen Zeit noch entschädigt. Die Ampelkoalition will dem Verfassungsauftrag nachkommen, aber es scheint schwierig zu sein, ein Ablösegesetz auf den Weg zu bringen. Eine Arbeitsgruppe hat am 19. Januar zum letzten Mal zu diesem Thema getagt, ohne Ergebnis, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage des Deutschlandfunks bestätigte. Der Leiter der niedersächsischen Staatskanzlei, Jörg Mielke, sagte vor wenigen Tagen gegenüber Welt Online, auf den Verhandlungen liege kein Segen drauf. Johann Albrecht Haupt kennt sich mit dem Thema Staatsleistungen exzellent aus. Er ist Jurist und Humanist und seit Jahrzehnten recherchiert er für die Humanistische Union die Höhe der Staatsleistungen. Er gehört außerdem zu den Gründern des Instituts für Weltanschauungsrecht, einer Einrichtung der Giordano-Bruno-Stiftung. Er ist uns jetzt von Hannover aus live zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Haupt.
Guten Morgen, Frau Florin.
Herr Haupt, erstmal das Grundsätzliche. Die Staatsleistungen sind ein Rechtsanspruch, den die Kirchen haben, aufgrund eines schwer zu durchschauenden Vertragsgeflechts. Was kritisieren Sie grundsätzlich daran?
Es ist ja schon die Frage, ob es tatsächlich noch ein Rechtsanspruch ist. Es war mal ein Rechtsanspruch. In der Weimarer Reichsverfassung stand ja ausdrücklich drin, dass die alten Staatsleistungen abgelöst worden sind. Und dann stand in einer zweiten Vorschrift, die selten genannt wird, dass diese Vorschrift übergangsweise gilt und dass bis zum Ende dieser Übergangszeit die Staatsleistungen weiterzuzahlen sind. Eine Übergangszeit, inzwischen sind 104 Jahre vergangen, kann man da eigentlich noch von einer Übergangszeit sprechen? Ich habe da so meine Zweifel.
Aber das Reichsgesetz ist in der Weimarer Reichsverfassung eben, auf das sich die Weimarer Reichsverfassung beruft oder das sie ankündigt, ist eben nicht zustande gekommen und ein Bundesgesetz ja bisher auch nicht. Anne Gideon, die Bevollmächtigte der evangelischen Kirche bei der Bundesregierung, die sagte zum Thema Staatsleistungen und haben die Kirchen darauf noch einen Anspruch, das Folgende.
Und dieses Argument, irgendwann ist auch mal gut. Ich sag mal so, wenn jemand lange genug Miete gezahlt hat für ein Haus, was ihm nicht gehört, gehört ihm das Haus am Ende trotzdem nicht. Also man will ja nicht sagen, ich wohne irgendwo 30 Jahre zur Miete, jetzt zahle ich einfach nicht mehr, jetzt ist es einfach mein Haus. Diese Logik wäre das und diese Logik würde man bei Immobilien ja auch nicht verwenden.
Ja, das Beispiel mit der Immobilie wird auch von katholischer Seite gerne vorgebracht. Warum überzeugt sie das nicht?
Ja, der Mieter eines Hauses ist in einem Vertragsverhältnis mit dem Vermieter und kann diesen Vertrag nicht von einseitig kündigen. Was ganz anders ist, ist die Situation mit den angeblich enteigneten Immobilien der Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Das haben Sie auch in der Anmoderation gesagt, Frau Florin, dass es sich bei den Staatsleistungen um eine Entschädigung für Enteignungen handelt. Das ist ein Märchen, sage ich mal. Das ist einfach nicht wahr. Was damals 1806 geschehen ist, war die Auflösung des Deutschen Reiches aufgrund der Napoleonischen Kriege. Das war die Beseitigung der geistlichen Fürstentümer, die Reduzierung der deutschen Staaten von, ich weiß nicht wie viel, 100 auf etwa 34. Das war die Modernisierung Deutschlands. Und darauf beruhen die Vermögensverschiebungen, die Vermögenssäkulationen, die im Verhältnis zwischen Staat und Kirche stattgefunden haben. Das ist jetzt ein rechtmäßiger Zustand, der hergestellt ist, dass der Staat diese Kirche besitzt und dass die ewig entschädigt werden müssen. Das steht weder im Reichsdeputationshauptschluss, der ja häufig genannt wird als Rechtsgrundlage, noch in irgendwelchen anderen alten Verträgen, die ja zeitweise aus der Reformation sogar standen. Es gibt einfach keinen Sinn, dass man sagt, es gibt einen Entschädigungsanspruch der Kirche aus dieser Zeit. Was richtig ist, ist, dass die Kirche im Laufe des 19. Jahrhunderts bedürftig geworden ist, auch weil die geistlichen Fürstentümer weggefallen sind, und dass sich deswegen der Staat, der ja die Staatskirchentum gab es ja damals, in katholischen wie evangelischen Bereichen, dass der Staat gesagt hat, wir müssen uns auch für die industrialisierten Bewohnerschaften, die nicht auf dem Lande wohnen, darum kümmern, dass die Kirchen existieren können. Der Staat hat die Religionsfürsorge ausgeübt, und das in Rechtstiteln, die Weimarer Reichsverfassung 1919 aufrechterhalten wurden.
Welches Wort schlagen Sie statt Entschädigung vor? Existenz, Grundsicherung?
Das war die Religionsfürsorge, die eine Weile nach 1919 noch bestehen sollte, weil nämlich in dieser Zeit die Kirche auf eigene finanzielle Füße gestellt worden ist. Nämlich dadurch, dass sie ein verfassungsrechtliches Recht auf Einzug von Kirchensteuern erhielt. Erstmals in der deutschen Geschichte. Das waren die verfassungsrechtlichen Füße, die die Staatsleistung des 19. Jahrhunderts ablösen sollten. Und das hat ja auch hervorragend geklappt. Die Kirchen sind reich und erhalten bis zu 12 Milliarden Euro Kirchensteuer im Jahr, sodass das Bedürfnis, Staatsleistungen weiterhin zu bekommen, die Religionsfürsorge des Staates vollkommen weggefallen ist.
Nun schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Also die Ampelkoalition hat es ja auch im Koalitionsvertrag angekündigt, dass sie das auf den Weg bringen will, diese seit über 100 Jahren schon geforderte Ablösung. Es gibt seit August eine Arbeitsgruppe, die aus Vertretern der Bundesländer und der Kirchen besteht. Aber diese Arbeitsgruppe trifft sich offenbar seit dem 19. Januar nicht mehr. Und auf meine Nachfrage, was denn da los ist, hat ein Sprecher des Bundesinnenministeriums wie folgt geantwortet. Er hat geschrieben, die Gespräche mit den Ländern und Kirchen werden fortgesetzt, um hinsichtlich offener und strittiger Fragen zu einer Einigung zu kommen. Schriftliche Ergebnisse liegen daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Ziel ist es, mit den Ländern und Kirchen eine Einigung über die zentralen Fragestellungen zu erreichen und das Vorhaben, Ablösung der Staatsleistung innerhalb dieser Legislaturperiode umzusetzen. Also, Zitat Ende, da scheint es ja gewaltig zu haken. Wie deuten Sie das?
Also ich finde das hervorragend, dass diese Koalition sich das zum Ziel gesetzt hat. Das Ziel ist auch gut und richtig. Man muss die Staatsleistungen beenden. Ob eine Ablösungszahlung noch erforderlich ist, das ist eine andere Frage. Aber was?
Wieso ist das eine andere Frage? Es ist ja Konsens, abgesehen von der AfD, ist es ja Konsens, dass eine Ablösungszahlung erforderlich ist.
Also ich halte diese Ablösungszahlung nicht für erforderlich. Da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf zu sprechen, warum nicht. Und andere halten das auch nicht für erforderlich. Schon gar nicht in der Höhe, die offenbar den Beteiligten vorschwebt. Aber was zu beanstanden ist, und das war ja Ihre Frage, ist, dass hier der Staat, vertreten durch den Bund, die Länder und die Kirchen, in einem abgeschlossenen Raum, ohne dass irgendjemand was davon gewusst hat, dass solche Verhandlungen stattfindet, mit den Kirchen ein Ergebnis zu erzielen versucht, offenbar noch nicht geschafft hat. Dazu mag ich ja auch Gründe haben. Aber für Außenstehende ist das eine Blackbox. Inzwischen sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr Mitglied der Kirche. Sie müssen aber weiterhin zahlen. Und wenn es um eine stattliche Entschädigungssumme sich handeln sollte, und das wird ja allgemein angenommen, dann sind die nicht kirchlich gebundenen Leute wieder zur Zahlung dran. Das halte ich nicht für fair. Auf jeden Fall sollte jedenfalls besprochen werden mit den Leuten, die auch zahlen müssen, ohne mitreden zu dürfen. Und das wird strikt verweigert. Ist das die richtige Art, mit den Bürgern umzugehen?
Sie kritisieren also die Intransparenz. Dazu sagte der Politikwissenschaftler Andreas Busch vor einigen Wochen hier in dieser Sendung.
Wir haben im deutschen Gesetzgebungs- und Normsetzungsverfahren im Allgemeinen sehr früh eine hohe Offenheit für sozusagen Beteiligte. Das ist also etwas, was in dem Bereich nichts Besonderes ist, sondern eigentlich ein Merkmal unseres gesamten Gesetzgebungsprozesses. Sehr früh werden zum Beispiel alle möglichen Interessengruppen einbezogen, erhalten Referentenentwürfe und sowas. Also dass man früh nicht nur über, sondern auch mit den Betroffenen spricht, ist eigentlich eine völlig typische Sache. Von daher würde ich da jetzt nichts Ungewöhnliches drin sehen.
Ja, Andreas Busch sagt, das ist ein ganz normaler Prozess, dass zum Beispiel jetzt bei einem Thema, das die Kirchen so betrifft, dass da auch die Kirchen in dieser Arbeitsgruppe beteiligt sind. Warum stört Sie das?
Die Kirchen sind Interessenten und das finde ich auch völlig richtig, dass die Kirchen beteiligt werden, aber es sind nicht die einzigen Interessenten. Zudem haben wir ja gerade im Staatskirchenrecht die bemerkenswerte Situation, dass hier immer die Regierungen mit den Kirchen im Geheimen verhandeln und dann kommen Staatskirchenverträge raus. Das war ja der Normalfall bisher. Und diese Staatskirchenverträge sind dann hinterher nicht mehr verhandelbar. Den kann das Parlament ja oder nein sagen, kann kein Komma ändern und die Öffentlichkeit wird überhaupt niemals beteiligt. Und der gleiche Vorgang spielt sich hier wieder ab. Die Öffentlichkeit wird nicht beteiligt, vorher nicht. Jetzt werden Gespräche geführt, dann wird irgendwann das Ergebnis verkündet und dann wird gesagt, ja, jetzt haben wir uns mit den Kirchen geeinigt, da können wir jetzt aber leider wieder nichts dran ändern. Ich bin sicher, dass es so kommen wird, wenn sie sich einigen, aber das scheint ja derzeit noch fraglich zu sein.
Möchten Sie, dass die Humanistische Union beteiligt wird an dieser Arbeitsgruppe?
Nein, die Humanistische Union, der ich angehöre, ist eine von mehreren Organisationen, die sich an dem Thema interessiert gezeigt haben. Es gibt aber eine größere Anzahl von säkularen Verbänden, die mindestens so sehr wie die Humanistische Union auch beteiligt werden könnten. Es gibt auch Fachleute in dem Bereich, die man beteiligen könnte. Offenbar sind ja auch von der kirchlichen Seite in den bisherigen Gesprächen zahlreiche kirchliche Fachleute und kirchennahe Staatskirchenrechtler beteiligt worden. Das hätten wir erwartet, dass auch eine andersartige Stimme mal beteiligt gewesen wäre.
Nun sagte der Leiter der niedersächsischen Staatskanzlei, Mielke, gegenüber der Welt, dass die Länder hohe Ablösesummen nicht aufbringen könnten, einerseits. Aber andererseits sagte er auch, die Länder wollten das gute kooperative Verhältnis zwischen Kirchen und Staat nicht aufs Spiel setzen wegen dieser Finanzfrage. Das scheint ja im Moment eben der Knackpunkt zu sein. Man kann sich nicht auf eine Summe einigen, möchte aber andererseits eben auch ein kooperatives Verhältnis zwischen Kirche und Staat lassen. Wie stehen Sie zu dieser Kooperation zwischen Kirche und Staat, vor allem ja im sozialen Bereich?
Herr Mielke irrt in zweierlei Hinsicht. Die Kooperation findet zwischen Kirche und Staat statt, aber nicht mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, die aber mindestens genauso bedürftig sind, meines Erachtens in weiten Bereichen noch viel mehr bedürftiger. Und denen wird nicht gesagt, dass die Finanzdiskussionen diese Gruppen nicht belasten wollt und dass man deswegen den Betroffenen das Geld schon geben werde, ohne Diskussion. Aber den Kirchen wird das offenbar signalisiert. Zudem
weil es immer noch große Institutionen sind, die, so ist sicherlich die Meinung der meisten Politikerinnen und Politiker, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig sind.
Das gibt auch viele andere gesellschaftliche Gruppen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt mindestens so wichtig sind wie die Kirche. Ich will das nicht kleinreden, was die Kirche. Ich finde das auch großartig, was sie machen. Aber das Privileg, sozusagen einen Sonderstatus im Verhältnis zum Staat zu haben, der dazu führt, dass man nicht mal ernsthafte Finanzdiskussionen mit dir führt, das ist, finde ich, abartig. Zudem irrt ja auch Herr Mielke darin, dass er sagt, sie könnten diese großen Beträge, die zu erwarten seien, nicht stemmen. Woher will Herr Mielke eigentlich wissen, um welche Beträge die Verhandlungen nachher sich ergeben werden, die er nicht stemmen kann?
Ja, da sind wir ja noch im spekulativen Bereich. Da gehen die Größenordnungen zwischen dem 18,6-fachen und dem 40-fachen, ohne dass jetzt mal eine Zahl bestätigt würde. Ich weiß, dass Sie sagen, es soll das Nullfache sein, es soll einfach zu Ende sein und fertig.
Ja, das ist es. So ist
ja. Jetzt nehmen wir mal an, es käme zu einer Einigung über ein Ende der Staatsleistungen in dieser Legislaturperiode. Was wäre dann gesellschaftlich gewonnen?
Gesellschaftlich wäre gewonnen, dass die Finanzbeziehungen zwischen Staat und Kirche endlich getrennt sind. Wir haben eine Trennung von Staat und Kirche. Das soll nicht bedeuten, dass sie nicht gut miteinander auskommen sollen, aber dass die gegenseitige Abhängigkeit auch im Finanziellen noch so groß sind, das kann ich nicht billigen. Was die Kirchen ja auch tun, ihre vielen sozialen, gesellschaftlichen Engagement, das ist ja auch finanziert, zwar nicht von den Kirchen, sondern vom Staat, aber da zeigt sich, dass die Kirchen und der Staat gut miteinander auskommen, jenseits der Zahlungen, die nun für die Staatsleistungen noch obendrauf gesetzt werden.
Man kann ja sagen, dass die Staatsleistungen ihr Lebensthema sind. Ne? Sie recherchieren da die Zahlen, sie publizieren die Zahlen, die sind ja oft gar nicht so leicht herauszufinden. Ja. Wenn es jetzt zu einer Ablösung käme, hat sich dann ihr Lebensthema erledigt oder was kommt als nächstes?
Nein, dieses Thema hat sich erledigt. Ich bin inzwischen in einem Alter, wo ich ein neues Lebensthema mir ungern nochmal vornehmen würde.
Aber dass dieser Gesetzgebungsprozess so lange gedauert hat, dass dieses Verfassungsgebot so lange ja nicht erfüllt wurde und es auch jetzt nicht so einen wahnsinnig großen politischen Druck gibt, da zu Potte zu kommen. Stimmt Sie das nicht nachdenklich, dass das einfach trotz der hohen Zahl derer, die keiner Konfession, keiner Religionsgemeinschaft mehr angehören, dass das eben trotzdem kein so großes Erregerthema ist, dass da Druck von unten entsteht?
Das wundert mich auch manchmal. Andererseits muss man sehen, dass solche zugegebenermaßen schwierigen Fragen ja häufig dazu in der breiten Öffentlichkeit kein großes Thema sind. Ich will auch nicht behaupten, dass es ein zentrales Thema der bundesdeutschen Politik ist. Das will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber es ist schon bemerkenswert, dass die politisch Verantwortlichen seit 100 und Jahren, dass denen das, ich sag mal, shit egal ist, was in der Verfassung zu diesem Punkte steht. Das finde ich ist ein Skandal und da könnte ich mich drüber aufregen.
Johann Albrecht Haupt war das, über die Staatsleistungen und über das, wie er sagt, Märchen von den Entschädigungen aus der napoleonischen Zeit. Herzlichen Dank, Herr Haupt, für das Interview.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen.